wenn man mit einem älteren Bruder ein paar Reisen macht, man sieht all die Situationen, die nicht vorhergesehen sind, und wie ein erfahrener Mann damit umgeht. Es ist sehr richtig, dass Sie akademisch lernen. Ich habe es auch getan. Es ist sehr richtig, dass Sie Hebräischen und Griechischen, all diese Dinge und Kirchengeschichten, all das lernen. Aber zu Ihrem Lernen gehört auch, der ältere Bruder, mit dem Sie ein paar Reisen machen. Denn da können Sie in 2-3 Tagen mehr lernen, als Sie in 20 Jahren hinter dem Tisch lernen. Das hat Paulus getan mit Timotheus. Er ist herumgereist mit diesen jüngeren Leuten und sie dienten ihm wie ein Vater. Aber das ist auch schön, nicht wahr? Sie haben gedient. Das ist, was man nicht gern tut heute, nicht wahr? Schuhe putzen, Abwasch machen, Sachen holen, alles, was zum Dienst gehört. Alles ist nivelliert heute, wir sind alle gleich, wie man meint. Deshalb soll niemand ein Diener sein. Timotheus war gern ein Diener von seinem Mann. Ich bin sehr froh, dass ich dem alten Mann dienen konnte. Er hat's verdient. Diesen nun hoffe ich, sofort zu senden, sobald ich absehe, wie meine Angelegenheiten stehen. Er geht nicht auf seine eigenen Angelegenheiten ein hier. Ich vertraue aber im Herrn darauf, dass ich selbst bald kommen werde. Ich halte es auch aber für nötig, Epaphroditus, der mein Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter von eurer Seite aber der Abgesandte und Überbringer meines Bedarfs ist, zu euch zurückzusenden, da er Sehnsucht nach euch allen hatte. Ist das nicht schön? Er schickte Timotheus, damit er selber guten Mutes wurde. Warum hat er Epaphroditus geschickt? Um ihnen eine Freude zu machen. Der hatte Sehnsucht nach ihnen. Das waren nur seine Freunde. Ach, du wirst ja gern hingehen. Als ich verlobt war, oder mich verloben wollte, da habe ich nur auf das eine gehofft, was mir leider nicht passierte, dass jemand sagen würde, würden Sie hingehen, und diese kleine Kommission machen, meine Tochter wird sie begleiten, nicht wahr? Sie finden, wo das Geschäft ist und all das. Aber niemand hat es mir gesagt. Ich wollte gerne mit ihr reden. Ich war privat. Ich war noch nicht zu dem Wort gekommen. Und hat es nie bekommen. Nun, es wäre viel leichter gewesen, wäre das der Fall gewesen. Hier hat er gesehen, dass Epaphroditus etwas gern täte. Und er erfüllt ihm seine Freude. Wenn Sie sehen, dass jemand etwas gern tut, dann seien Sie bemüht, dass sein Wunsch in Erfüllung geht. Machen Sie meine Freude. Wissen Sie, man probiert heute viel zu wenig Freude zu machen. Ich kenne eine sehr vornehme, gute Frau, Dame, bekannt mit der Familie, sie ist etwas schüchtern und irgendwie hat sie Hemmungen, mit mir zu reden, und sie hat viele Fragen. Und da habe ich ihr gesagt, gerade wie wir runtergingen zum Essen mit meiner Frau vor einiger Zeit, ganz unüberlegt, ich habe gesagt, wissen Sie, Frau, sowieso, wir haben Sie sehr gern. Kommen Sie, reden Sie mit mir nachher. Und sie blühte auf wie eine Rose vor der Sonne. Nun, ich habe nicht gewusst, dass sie so schüchtern war, aber das war sie. Und man erfüllt den Leuten eine Freude. Wenn sie das tun, bekommen sie eine Gabe, eine Gnadengabe des Heiligen Geistes. Und die ist Freundlichkeit. Man ist so furchtbar grob heute. Man ist so furchtbar sozialistisch heute. Alle sind nivelliert. Aber diese Freundlichkeiten, diesen Schliff. Ritterlichkeit ist auch schön. Gehört auch in die gleiche Kategorie. Um diese Dinge müssen wir uns bemühen. Dass der Geist Christi, der ein Geist auch der Höflichkeit ist, mit uns weilen kann. Also er erfüllte ihn gern seine Freude, hatte Sehnsucht nach seinen alten Zuhause. Und er fuhr vor Unruhe, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Also er wusste, dass die Leute, die er gern hatte, besorgt waren um ihn. Nun, er dachte, das Beste ist, dass ich hingehe und zeige, dass es mir wieder gut geht. Und ihnen auch die Sorge nehme. Sehen Sie, da haben wir die gleiche Gesinnung. Einigen Freude zu machen und anderen einfach ihre Sorgen abzunehmen. Sehr schön, ein kleines Wort kann den Menschen Sorgen abnehmen. Ein kleines Wort kann das tun. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wir umgeformt werden in Jesu Bild. Denn er war in der Tat auf den Tod krank. Aber Gott hat sich seiner erbarmt. Doch nicht nur seiner, sondern auch meiner. Damit ich nicht Betrübnis über Betrübnis hätte. Ist auch schön, nicht wahr? Paulus sieht, dass er wieder gesund geworden ist und freut sich, dass der Mann gesund geworden ist. Und dann sagt er, lieber Heiland, ich danke dir, dass du mir dieses geschenkt hast, denn du wusstest, ich konnte nicht viel mehr auf den Buckel nehmen, nicht viel mehr Sorgen nehmen, und du hast mir nicht Betrübnis über Betrübnis gegeben. Ich danke dir, dass ich die extra Betrübnis nicht hatte. Ist es nicht schön? Dass er sich Zeit nahm, das auch auszudenken. Dass du mir nicht Betrübnis über Betrübnis schenkte. Ich habe Betrübnis, die will ich tragen. Ich danke dir, dass du es nicht übertan hast. Desto eiliger nun sende ich ihn, damit ihr, wenn ihr ihn seht, euch wieder freut. Wiederum überlegt er, wie mache ich anderen Freude. Freunde, wissen Sie, ich kenne einen älteren Herrn, der sehr, sehr lieb ist und nett ist, aber er hat Schwierigkeiten mit den charismatischen Gaben. Er ist ein sehr lieber Mann, ein sehr treuer Mann. Und ich habe mir die Zeit genommen, ihm zu sagen, lieber Sohn, so, diese charismatische Gabe, dass du nur darauf aussiehst, anderen Freude zu machen, ist ganz bestimmt eine Auszeichnung Gottes für dich. Und all die Sorgen und Unzeln, nicht wahr, die wurden milder und weicher. Hat es nie überlegt, dass das wirklich so ist, wenn man darauf aus ist, anderen eine Freude zu machen, wie Paulus es getan hat. Dass man das Werk Gottes tut, dass auch eine Bemühung um unser Heil, dass unsere Charaktere ausgebügelt werden und geformt werden in Jesu Gestalt. Paulus tat das, sorgen wir dafür, dass wir das Gleiche tun. So nehmet ihn nun mit aller Freude auf und haltet solche Männer in Ehren. Freunde, ich weiß es nicht. Eitle Ehre ist nichts wert. Aber Ehre für so einen Mann ist direkt biblisch. Dass man sie nicht alle nivelliert. Dass man einem Alten besondere Ehre erweist, ist Gott wohlgefällig. Ich weiß es nicht, wie es Ihnen geht. Wenn man älter wird, muss man nicht immer aufstehen, wenn andere Leute kommen. Aber wenn ältere Leute zu mir kommen und sie graue Haare haben oder glatzen, je nachdem, nicht wahr? Ich weiß es nicht. Ich stehe immer auf. Denn es heißt, du sollst dich erheben vor dem ergrauten Kopf. Nun, heute tut man das nicht. Da lämmen sie da. die sitzen nicht mehr in den Stühlen heute, in den Sesseln, die lümmeln, die liegen. Ja? Also, Freunde, nee, nee, das ist nicht gut. Denn die äußere Haltung hat auch viel zu tun mit der inneren Haltung. Denn die äußere Haltung ist ein Ausdruck der inneren Haltung. Ich bin sehr dankbar, dass wir einen Schuldirektor hatten. Er war ein Schuldirektor. Er hieß Record. Und wir nannten ihn Chu. Weil er immer kaute mit denen. Er redete wie ein Maschinengewehr. Und er war äußerst korrekt in allen Dingen. Er war ein gläubiger Mann. Aber wissen Sie, wir mussten 700 Buben, ehe wir zur Kirche gingen, an Sonntagmorgen. Wir wurden alle aufgestapelt, je nach unserer Denomination. Und 700 von uns. Und da schritt dieser alte Mann mit Augen wie Feuer. Er war freundlich, aber diszipliniert. Und wenn irgendein Runzel war an den Kragen oder der Schlips nicht richtig gebunden war oder wenn man die Haare gekämmt hätte und Schuppen da waren auf den Schultern, vor 700 Leuten wurde man nach vorne geschickt und ausgebürstet und zurechtgebügelt vor allen. Und seine Begründung war ganz einfach. Ich war ja 11, 12 Jahre alt. Seine Begründung war, würdest du zu Georg dem Fünften gehen, in dem Zustand, und du gehst in Gottes Haus? So redet er mit uns. Und wissen Sie, mit der Zeit lernt man ein bisschen Haltung. Und das ist sehr, sehr schön. Nun, ich meine nicht, dass man preußisch sein soll. In keiner Weise. Ich verwechsle den Heiligen Geist mit dem preußischen Geist nicht wie anders. Wie anders zu tun scheinen, nicht wahr? Gewisse andere zu tun scheinen, das möchte ich nicht. Aber ein wenig Haltung ist sehr gut. Denn wissen Sie, wir sind Könige. Und wir sind Königskinder. Und wir sollen doch ein bisschen anders aussehen, seit wir Königskinder geworden sind. Wir sollen allezeit fähig sein, vor Jesus zu erscheinen. Ich weiß, es sind nur Äußerlichkeiten. Aber Äußerlichkeiten geben Innerlichkeiten auch kund. Auch der Ausdruck auf dem Gesicht, der Ausdruck in den Augen. Wissen Sie, was mir aufgegangen ist in letzter Zeit, was ich früher nie gesehen habe? Ihr habt das Auge immer als nur das Sehorgan gesehen. Dann ist mir aufgefallen, dass in der Schrift und in der Physiologie alles dialektisch funktioniert. Eine Muskel zieht gegen die andere Muskel. Und ich habe dann plötzlich, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass das Auge nicht nur ein Sehorgan ist, sondern genauso ist ein Organ, um gesehen zu werden. Haben Sie das überlegt? Die Wissenschaft behandelt es nie von der Seite, nur als eine Kamera. Aber eine Kamera hat keinen Ausdruck. Unser Auge ist schon eine Kamera, aber ist da, um das Licht der Seele zu sein. Und wenn die Seele geformt wird in die Gestalt Jesu, wird sie nicht nur einnehmen, die Strahlen einnehmen, sondern auch ausgeben. Ich habe zwei Fälle erlebt und dann bin ich fertig. Zwei Fälle erlebt, die mir einen starken Eindruck gemacht haben in meinem Leben. Ich nahm einen alten Mann in ein Lager, Mr. Edwards hieß er, er war über 70, konnte kein Wort Deutsch, und ich ging in ein Gefangenenlager und ich sagte, helfen Sie mir, die Traktate und die Einladungen zum Gottesdienst Sonntagabend verteilen. Und er ging mit mir, verstand kein Wort, was diese Barbaren gesagt haben auf Deutsch, nicht wahr? Kein Wort. Aber sein Gesicht, ich sehe ihn immer noch, wie er unter diesen dunklen SS-Männern ging. Er war wirklich wie ein Himmelslicht in einer dunklen Welt. Und durch ihn sind viele einfach in die Gottesdienste gekommen, weil sie sagen, mit so einem Mann möchten wir zusammen sein. Sein Ausdruck. Und aus der Lage, aus dem Lager, aus Frucht, sind viele Menschen zum Glauben gekommen. Nur durch das, was er war, was er einnahm und was er ausstrahlte. Die Dialektik. Und das war seine innere Haltung. Der zweite Fall war in der Schweiz, in Wohlhusen. Eine ältere Dame, die bei uns die Witwe gewesen war, das fünfte Kind geboren wurde, ist ihr Mann gestorben. Und da ist sie mittellos gewesen, durch die Inflation damals, und hat 5 Kinder erzogen. Als Witwe ist sie durch die Welt gegangen. Und als sie durch das Dorf ging, in Wohlhusen, kam eine Frau auf sie zu und sagt, was? So alt und so glücklich? Redete mit dieser Frau, ist zum Glauben gekommen. Also die innere Gestalt Jesu ist die eine Seite der Dialektik. Die Auswirkung der inneren Gestaltung Jesu in uns, die davon kommt, dass wir uns bemühen um unser Heil, ist eine Ausstrahlung, die wie ein Leuchter ist, der andere Menschen zu Jesus führt. Zeigt denen den Weg. Und das muss bei uns zum Vorschein kommen und kommt, indem wir uns bemühen, um das uns geschenkte Heil zu gestalten in Jesu Bild. Denn haltet solche Männer in Ehren. Wir dürfen solchen Leuten dienen und wir müssen sie in Ehre halten. Da ist kein Sozialismus am Platz. Da ist eine Ehre am Platz, die befohlen ist, direkt in der Heiligen Schrift. Tun wir das. Denn um des Werkes Christi willen ist er bis nahe zum Tode gekommen. Und hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um zu ersetzen, was bei eurer Dienstleistung gegen mich noch fehlte. Ist das nicht schön? Seine Einstellung war, dass er, Paulus, diente, weil ein Maß des Dienstes Paul zukäme, das noch nie ausgefüllt war. Deshalb kommt er und sagt, dieses Maß der Dienstleistung als Ehre steht Paulus zu. Und nach meiner Meinung ist das Maß noch nicht ganz voll. Gut, ich komme und ich fülle es selber auf. Also, es steht dir 20 Franken zu, ganz grob zu reden. Und ihr habt nur Werte von 10 Franken bekommen, also ich gebe 10 dazu, dass du die 20 bekommst. Wir finden das Gleiche in Bezug auf die Leiden Christi. Die Gemeinde ist da, um bis zum Ende die Leiden Christi aufzufüllen. Und in diesen Leiden und durch sie geschieht die Bemühung, unser Heil so zu gestalten, wie wir es tun sollen, nämlich in Jesu Bild. Wenn wir das tun und andere Menschen sehen, gucken wir sie mit solchen Augen an. Dass dieser Ausgleich geschieht. Wenn wir das tun, denen eine Freude dadurch machen, ihnen dadurch dienen, dann werden wir selber zurecht gefeit. Dann wird unser Leben die Gestalt Christi annehmen. Und wenn wir das tun, dann wird die Feta wirklich ein Leuchter sein, dort überall, wo die Feta-Leute hinkommen. Wir beten zusammen. Ja, Herr Jesus, du hast uns dieses kostbare Heil, das ewige Leben, Kraft deines teuren Blutes geschenkt. Herr Jesus, du hast uns geboren wie kleine Kinder. Und Herr Jesus, wir möchten jetzt aufwachsen zu vollem Mannesalter. in dir. Herr Jesus, es ist dir nicht einerlei, wie wir aufwachsen. Du wirst uns erziehen. Gib uns Weisheit, Väter zu finden in Christus und auch Mütter in Israel, die uns die nötige Kinderstube geben in deiner Nachfolge. So hilft uns diese Kinderstube ausüben in diesen Tagen, einer gegen den anderen, der andere gegen den einen, dass wir alle wachsen in der Liebe, dass wir uns freuen, ich mit ihnen und sie mit mir, dass dann Christus verherrlicht wird. Gib uns deine Freude und auch deine Furcht und Zittern heute Abend, dass die Dialektik voll ist. Amen.
Professor Dr. Wagner-Smith, Sie brauchen immer den Begriff Dialektik. Und ich glaube, herausgefunden zu haben, dass Sie damit einen gesunden Aufgang haben. Aber dieser Begriff ist so vorbelastet. Könnten Sie ihn nicht mal genau erklären, bitte?
Ja, das kann ich schon tun. Der Begriff ist vorbelastet, ist klar. Er ist vorbelastet durch den Marxismus, ist klar. Was ich gesagt habe am Anfang, hatte ich gehofft, dass Sie es bis zum Ende behalten. Aber offenbar ist das nicht der Fall. Dialektik ist einfach, was wir nennen, Reversibilität. Also... Wie soll ich das sagen? Gut, ich probiere noch was anderes. Ja, das kommt nur vor. Bei dem Herrn Jesus musste er oft 2, 3 Gleichnisse benutzen, wenn die Leute das erste nicht verstanden haben. Wissen Sie, was rückkommt? Was war das? Ja, nein, aber... Ja. Der Begriff ist vielleicht verwandt mit dem Begriff Rückkopplung. Eigentlich ist der richtige Begriff der Begriff Kybernetik. Aber das ist schon ein bisschen weit, weil die meisten keine Kybernetik gemacht haben. Was ich meine, ist, dass es immer in der ganzen Physiologie ein Rückkopplungssystem gibt, dass eine ausgeglichene Dialektik entsteht. Das ist, wie wir es verstehen in der Physiologie. Zum Beispiel, wir haben hier 2 Muskeln an dem Arm. Extensor und Flexor, nicht wahr? Sind beide da. Nun, die eine Muskel zieht gegen die andere. Man würde sagen, ja, warum baut man denn 2 Muskeln ein, dass nur die eine gegen die andere arbeitet? Das ist doch dummes Zeug, nicht wahr? Energie zu verschwenden, dass die eine gegen die andere zieht, ist doch lächerlich. Aber ohne diese Rückkopplungswirkung, dass eine gegen die andere zieht, könnte man nie genau die Hand festhalten und genau zielen. Wenn ich eine durchschneide, bin ich sofort gelähmt. Ich kann ja schon nach hinten ziehen, nicht wahr, wenn die vordere Muskel kaputt gemacht wird. Aber dann kann ich gar nicht lenken und habe gar keine Genauigkeit. Die Dialektik ist immer, dass wenn es eine Seite A gibt, in der Physiologie, gibt es eine Seite B, die entgegenwirkt. Zum Beispiel das ganze Nervensystem ist so aufgebaut. Die 2 vegetativen Nervensysteme, das eine System verkleinert die Gefäße und das andere System vergrößert sie. Und zwischen den beiden, weil sie beide gegeneinander wirken, hat man einen genauen Blutdruck. Ohne das würde man keinen konstanten Blutdruck haben, weil diese Rückkopplung da ist. Wenn A zu fest zieht, dann zieht B dagegen und neutralisiert es. Und wenn B zu fest zieht, dann zieht A dagegen und neutralisiert es. ist die Rückkopplungssystem. Nun, so ist es auch in diesem System, in dem biblischen System. Wir haben auf der einen Seite Freude, freut euch im Herrn, nicht wahr? Wir freuen uns immer über die Freude. Aber Freude ist immer ausgeglichen mit Leid. Sie können es so machen. Freude ist sozusagen die Bergspitze und Leid ist das Tal. Nur man kann keine Bergspitze oder Tal, ohne Tal haben und kann kein Tal haben ohne Bergspitze. Also Hügel und Täler gehen zusammen. Und die beiden wirken gegeneinander. Je tiefer das Tal ist, desto höher ist der Berg. Ist nicht so. So meine ich das. Ich weiß, Dialektik hat einen spezialisierten Beigeschmack bekommen durch dialektischen Materialismus. Aber dialektischer Materialismus ist auch das Denken in Gegensätzen. Und indem man in Gegensätzen denkt, kann man sehr oft zu einem feinen, scharfen Denkprozess kommen. Das Falsche ist, dass man meint, dass das Denken in Gegensätzen schöpferisch ist. Das ist es nicht. Es spitzt, aber es ist nicht schöpferisch, macht nichts Neues. Der dialektische Materialismus will aus der Materie Leben machen durch die Bewegung in Gegensätzen. So weit geht das nicht. Ich habe es behandelt in dem neuen Buch, das jetzt rauskommt, Demission des naturwissenschaftlichen Materialismus, weil Materialismus zusammenhängt mit der Dialektik. Ich habe die Dialektik, das Wort Dialektik, nur ganz allgemein benutzt, in diesem Sinn einer Rückkopplung. Man hat im Englischen das Wort Governor. Und auf den alten Dampfmaschinen war ein System von zwei Bällen. Und diese Bälle wurden angetrieben durch einen Riemen. Wenn der Motor, hier ist der Motor, zu schnell lief und es gefährlich wurde für die Maschine, flogen diese Bälle nach außen und da war hier oben ein Ventil und das Ventil wurde durch die steigenden Bälle zugedrückt. Und da wurde der Dampf dann abgeschnitten von der Maschine, das dann langsamer laufen musste. Und als dann die Maschine langsamer lief, fielen die Bälle herunter, das Ventil wurde wieder geöffnet, mehr Dampf kam in die Zylinder und die Maschine zog wieder an. Und so hat man ein Rückkopplungssystem, was eigentlich kybernetisch ist. Und das ist dialektisch, das Ganze. Das eine funktioniert wie das andere. So funktioniert Freude immer gegen Leid. Sie werden finden, dass die besten Christen, wenn ich so reden darf, Leute wie Spurgeon, die wirklich auf den Bergen wandelte im Reich Gottes, die kannten die tiefsten Täler.